Hallo zusammen, gleich geht's los mit der Episode 5. Bitte wundert euch nicht, nicht eure Kopfhörer sind kaputt oder euer Handy spinnt oder euer Podcast-Player ist defekt. Leider hat sich ein kleiner technischer Fehler in den ersten Minuten eingeschlichen. Entschuldigt bitte, klingt ein bisschen störend, also lasst euch nicht ablenken. Falls es nervt, ein bisschen nach vorne skippen. Hinten geht's mit gewohnter Qualität weiter. Viel Spaß dennoch, also bis bald. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Ja, willkommen zum Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast, Episode 5. Wir sind heute zwei Tage verspätet. Mit mir am Mikrofon Karl-Heinz Land, Urgestein im Bereich Digitalisierung, Sprecher, Autor, ein Derwisch auf vielen Bühnen, sowohl digital wie auch natürlich im echten Leben. Grüß dich, Karl-Heinz. Schöne Grüße nach Köln oder nach Hennef in der Nähe von Köln.
Guten Morgen, Roland. Ja, und mit mir ist Roland Fiege, Marketing- und Technologieexperte heute im Perspektivwechsel.
Was für eine wilde Woche, auch wenn wir jetzt erst am Freitag aufzeichnen. Wir hatten übrigens schon besorgte Nachrichten von unseren geliebten Hörerinnen und Hörern, wo denn die fünfte Episode bleibt. Und wir mussten das leider ein bisschen verschieben. Entschuldigung dafür. Und auch vielen, vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften, für die schönen Kommentare, auch auf LinkedIn zum Teil. Das freut natürlich sehr. Bitte auch jederzeit auf LinkedIn, auf Facebook oder wo ihr uns quasi seht, auch gerne mal kommentieren und schreiben, was ihr denn für Themen haben wollt oder was Sie für Themen haben wollen. Für mich eins der großen Themen und eins der Überraschungen der Woche, Karl-Heinz, das würde ich gerne als erstes mal mit dir ansprechen. Mhm. Es gab in der renommierten New York Times einen sehr wohlmeinenden Artikel. Es ging um die Frage, which country will triumph in the post-pandemic world? Ja. Der wurde verfasst von Rashir Sharma, das ist globaler Chef Invest, das soll man mal richtig stellen, Moment, nicht, dass wir hier Quatsch erzählen. Chief Global Strategist bei Morgan Stanley, also jemand, der sich auskennt mit Märkten und den Zuständen von verschiedenen Volkswirtschaften. Mhm. Wie war denn die Grundaussage von dem Artikel und wie würdest du die bewerten? Das war doch sehr, sehr wohlwollend gegenüber Deutschland. Ne?
Ich habe diesen Artikel gesehen. Ein alter gemeinsamer Bekannter, Warren Gettler, hatte uns auf diesen Artikel aufmerksam gemacht.
Richtig.
Ja. Und ich habe dem in vielen Punkten zugestimmt. Deutschland ist extrem stark. Wir haben eine extrem gute Ökonomie und wir sehen ja auch, wir sind relativ schnell durch dieses Tal der Tränen gekommen, viel schneller wie andere wirtschaftliche Ökonomien. Übrigens ähnlich wie auch 2008. Das hat Deutschland auch sehr viel schneller weggetan, die Bankenkrise, als andere Länder. Und das liegt vor allen Dingen an zwei Dingen. Erstens, Deutschland hat eine extrem breit verteilte Wirtschaft. Also wir haben über 70.000 Mittelständler. Von diesen Mittelständlern, die sehr stark inhabergeführte Unternehmen sind, also autonome Unternehmen, die nicht abhängig von Börsen und Wechselkursen sind, die Entscheidungen immer schon nachhaltiger treffen, weil dieser Mittelständler, der will seinen Kindern, seinen Enkeln auch noch eine Firma übergeben. Deshalb handeln die auch zum Teil intrinsisch nachhaltiger bei den Entscheidungen. Und wir sind relativ gut aufgestellt, wenn es um diese inkrementellen Verbesserungen geht. Also wir verbessern Dinge, wir sind das Land der Ingenieure. Ne? Ich meine, kein Wunder, dass die besten Autos, ne, alle Premium-Marken oder fast alle Premium-Marken kommen aus Deutschland. Aber Und das habe ich auch dazu gefügt, das ist auch gleichzeitig eines der Risiken, die ich sehe.
Ich wollte es gerade sagen, weil man spricht ja immer hier Weltmarktführer ohne Ende, hier im Süddeutschen und dann natürlich auch in Nordrhein-Westfalen, Maschinenbau. Aber was ist denn der größte Wirtschaftszweig, wo denn dieser Maschinenbau quasi hinarbeitet oder Zulieferer ist? Ja? Das ist ja eben die Automobilwirtschaft. Das ist, betrifft ja sogar auch die Chemiewirtschaft, ne?
Wir haben tatsächlich ein Klumpenrisiko in der deutschen Wirtschaft. Der Maschinenbau, der Anlagenbau, die Chemie, die sind deshalb so gut, weil sie Zulieferer sind für die Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie selber, die beschäftigt, man vermutet, so etwa 800.000-900.000 Menschen in Deutschland. Aber da hängen dann das 4- bis 5-fache dran, indirekt, also in anderen Industrien, die dann zuliefern. Und wenn die Automobilindustrie bei uns hustet, dann hat der Rest schon die Grippe sozusagen. Ne? Die Beispiele gibt es ja viele im Moment.
Ja, ich habe das jetzt auch in Gesprächen jetzt letzte Woche erlebt, hier im näheren Bekanntenkreis, wo also wirklich sehr hochqualifizierte Leute zum Teil in einem extrem großen Chemiekonzern arbeiten, die natürlich auch Riesenbereiche haben, die Dämmstoffe, Zulieferchemikalien für die Automobilindustrie. Ja, da ist natürlich auch in den Bereichen ist Kurzarbeit. Dann auch ein Ingenieurbüro, extrem hochgradig ausgebildete Menschen, arbeitet 2 Tage die Woche, maximal. Also das ist ja, da bin ich schon, ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch, aber das macht mir schon ein bisschen Angst, was da jetzt gerade kommt. Weil ich glaube nicht, dass das im September rum ist, das Thema. Die Automobilwirtschaft wird auch nicht irgendwie besser werden.
Wir machen uns ja oft gar nicht klar, wie die Verkettung ist. Also beispielsweise, auf einem Airbus sind im Schnitt 2 bis 3 Tonnen Farbe. Ja? Ne? Und der wird natürlich aus chemischen Stoffen hergestellt. Ja? Auf einem Auto kann man sich vorstellen, da stecken auch ein paar Kilo Farbe. Und wenn der Absatz der Automobilindustrie um 20-30% zurückgeht, es gibt sogar böse Menschen, die behaupten, er sei teilweise um 50% zurückgegangen, dann kann man sich grob vorstellen, was das zum Beispiel für Farben und Lacke bedeutet. Ne? Natürlich auch für die Maschinenbauer. Hier in Hennef haben wir einen kleinen Zentrifugenhersteller, der macht Kurzarbeit, erst 4 Tage, jetzt 3 Tage und demnächst nur noch 2. Die stellen Zentrifugen her, um Öl abzuscheiden von Metallen, die gespannt wurden, also sprich in der metallverarbeitenden Industrie. Und das sind wiederum die Zulieferer für die Automobilindustrie. Ne? Also das heißt, das schlägt sich von ganz oben nach ganz unten durch, ohne dass wir das so richtig merken.
Das heißt ja aber, dass natürlich auch eine der großen Schlagzeilen dieser Woche eben das Rettungsprogramm der EU mit, ich kann mir die Zahlen schon gar nicht mehr merken.
750 Milliarden. Ne? Ja, also in Summe 1,9 Billionen über die nächsten Jahre. Dieses Jahr konkret 750 Milliarden.
Aber das bedeutet ja, also meine Einschätzung ist die, dass wir jetzt die nächsten Jahre, und ich rede jetzt, ich würde mal sagen von mindestens 2, 3, 4 Jahren, ist meine Einschätzung, dass wir als Volkswirtschaft in allererster Linie quasi von diesem, in der Makroökonomie nennt man das nach Keynes, Deficit Spending leben werden. Das heißt, das Geld, was von der EU und vom Bund dann zu verteilen gilt, sei es als Kurzarbeitergeld, sei es als zinsgünstige Kredite über eine KfW oder die Landesbanken, sei es über Förderprogramme für Digitalisierung. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das eine Epoche jetzt kommt, wo die ganze Volkswirtschaft im höchsten Grade statt von der Automobilwirtschaft abhängig zu sein, weil der wird es nicht besser gehen die nächsten Jahre, letztlich von Fördermitteln in irgendwelcher Form auch abhängig werden. Das ist natürlich auch eine andere Situation, als wir es in der letzten Nachkriegszeit so fanden. Ne?
Also ich bin vollkommen bei dir, Roland. Wir sind massiv von den Fördergeldern abhängig. Das ist eine quasi künstliche Subventionierung der Gesamtwirtschaft. Wir haben es halt versäumt, in den letzten 20 Jahren, 10, 20 Jahren die Digitalisierung und die Netze, den Netzausbau, Plattformökonomie, Sharingökonomie, die Dematerialisierung wirklich ernst zu nehmen. Und wenn du heute dir anguckst, wo sind die wirklich wertvollen Unternehmen? Früher haben wir ja weltweit in der obersten Liga mitgespielt. Wenn du die heute anguckst, von den 10 wertvollsten Unternehmen sind 6 reine Softwareanbieter, also Google, Apple, Facebook und so weiter, die also im Digitalumfeld sind. Das war vor 30 Jahren noch ganz, ganz anders. Da waren es die großen Maschinenbauer, die Siemens, die General Electric, General Motors und so weiter, die sind alle weg, die laufen unter ferner Liefen. Und ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, seit letzter Woche ist Tesla, der ja von sich sagt, er sei ein Computerkonzern, der auch Automobile drumherum baut, Tesla ist seit letzter Woche mehr wert als VW, BMW und Mercedes zusammen.
Ja? Das ist wirklich sehr erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, dass das Auto eine ästhetische Anmutung eines Toyotas hat. Aber ja, natürlich ist das die Technologie und wie gesagt, das fahrende iPad auf Rädern, ja, was genau, natürlich auch sehr gute Performance, die sind da Lichtjahre voraus, was eigene Chipherstellung, was eigene Steuerung angeht. Definitiv so. The way to go. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Tesla als Plattform letztlich agieren wird. Ja. Und die werden ordentlich aufräumen.
Roland, hier kann man wieder das Totalversagen der Deutschen erkennen, also im Sinne Automobilbau. Zum einen, bei uns, der Umsatz von BMW, Mercedes und VW ist halt massiv eingebrochen, bei Tesla nicht. Ja, gut, jetzt kann man sagen, Klage auf niedrigem Niveau, weil die verkaufen auch nur 300.000 Autos im Jahr, vielleicht 500 im nächsten Jahr, 500.000. Also das ist natürlich auch eine andere Größenordnung. Aber dann sagt der VW-Chef, wir werden jetzt eine Softwareplattform werden und wir werden das Betriebssystem fürs Auto schreiben. Also ich finde das insofern lustig. Das kommt einfach nur 10 Jahre oder 15 Jahre zu spät, diese Erkenntnis. Ne? Weil wenn du dir mal überlegst, wie das beim Computer gewesen ist, wir hätten doch lernen können, Microsoft, das Betriebssystem war entscheidend und nicht, ob der von HP oder Dell oder IBM oder Siemens kam. Die haben es übrigens alle aufgegeben. Das Betriebssystem ist der entscheidende Mehrwert. Und die gesamte Wertschöpfung im digitalen Raum geht halt Richtung Software und Service. Und das erkennen wir einfach 10, 15 Jahre zu spät.
Naja, es gab ja mal schlaue Menschen, die quasi USA der Wilde Westen erobert wurde, die dann, sagen wir mal, die Railway gegründet haben, also die Eisenbahn, und wer quasi die Eisenbahn gehört hat, die Verkehrswege, denen gehört quasi, die können sämtliche Wertschöpfungsketten oben drauf packen. Und bei Software ist ja genau das Gleiche. Du hast eine Plattform, der Browser ist letztlich der wichtigste Teil und Anwendungen, die da drin laufen. Also das Internet ist quasi das neue Betriebssystem, und beim Auto ist, denke ich mal, Tesla das aktuell das interessanteste Betriebssystem. Genau. Aber kommen wir mal zurück nach Europa, nach Deutschland. Ja. Also es gibt ja schon Initiativen, die ich schon gut finde. Also es ist natürlich, wir hatten ja auch immer mal wieder gesprochen über Datensouveränität. Mhm. Und da wurde ja jetzt auch im Juni die europäische Cloud angekündigt, Gaia X. Das ist der Projektname. Das ist ja schon ein sehr, sehr großes Brett, aber wenn man anschaut, wer da in der Konzeption mitgewirkt hat, da sitzt dann auch wieder Google drin, da sitzt dann wahrscheinlich auch Amazon drin. Ich habe es jetzt nur überflogen. Also da haben ja schon viele Leute sich viel Gedanken gemacht. Da frage ich mich aber auch nur, wie wollen die das denn machen, wenn der Router dann doch wieder und die Switches doch wieder von Cisco kommen
oder Huawei.
Von Huawei, ja. aber genau, das Thema an sich ist ja wieder, wenn wir wieder zu Fördermitteln kommen, ist ja genau der Weg, den wir eigentlich gehen müssen. Wir müssen wirklich gucken, dass wir da eine eigenen, wieder so wie wir eigene Autos, eigene IP, eigene Patente haben, ich rede jetzt mal von europäischen Ordnung oder als in Deutschland auch, da wirklich mehr selbst machen. Also das ist das A und O. Und es gibt, ich habe jetzt mal die letzten Wochen die Gelegenheit gehabt, für ein Projekt verschiedene Fördermittel im Bereich Digitalisierung mir in Deutschland anzuschauen. Und das ist ja noch wirklich dünn. Also da gibt es dann diese Beratungsgutscheine, irgendwie ein paar tausend Euro hier, ein paar tausend Euro da. Ein Bundesland, Schleswig-Holstein, hat gar nichts. Also gar nichts, wo ich auch sage, aha, okay. Wirklich Vorreiter hier ist momentan Hessen mit einem mit sehr, sehr guten, sehr interessanten Programmen, muss man einfach so sehen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da auch noch mehr sehen werden. Und wenn man jetzt diese Förderprogramme vergleicht zum Beispiel mit Baden-Württemberg, da ist immer Forschung und Entwicklung, Prototypenbau, da merkt man wieder die Nähe, also immer mit einer Uni, Hochschule zusammen und immer in Richtung Maschinenbau. Ne? Also das ist, da muss es ein riesen Umdenken geben und ganz andere Programme geben, weil ich befürchte, dass wir alle davon direkt oder indirekt in den nächsten Jahren noch leben werden.
Roland, das Verrückte ist doch, dass es an Programmen, an Visionen und an Mut fehlt. Weil, wenn du dir mal anguckst, also was hat damals Amerikaner dazu gebracht, das Silicon Valley zu gründen? Das war diese Vision von John F. Kennedy, die haben wir ja auch schon mal besprochen. Wir bringen in den nächsten 10 Jahren einen Menschen auf den Mond und dadurch wurde die gesamte Chip, die Mikroprozessortechnik angestoßen und der Computerbau. So, und daraus ist das Silicon Valley entstanden. Wo ist denn unsere Vision für Deutschland? Wo sehen wir uns denn? Also wir haben ja noch nicht mal die zaghafteste Idee einer Vision und keiner, Entschuldigung, hat den Mumm in den Knochen zu sagen, pass mal auf, da wollen wir hin, da wollen wir in 5, in 10 Jahren sein und wir tun jetzt alles, um das sicherzustellen. Und damit machen wir die Leitplanke auf das, was tatsächlich passieren soll. Und das ist halt erschreckend. So kriege ich das Volk und auch die Unternehmen und die Wirtschaft nicht hinter mich. Das ist das Kernproblem.
Das Interessante ist ja, wenn man sich Länder anschaut, wie jetzt Dubai im Extremfall, ja, die eine ganz klare Vision haben, zum Teil auch andere Golfstaaten, weil sie genau auch wissen, Öl ist endlich. Ja. Oder kleine, ganz, sagen wir, kleinere Staaten im baltischen Raum,
Estland,
die ganz klar gesagt haben, wir wollen alles digital machen, wir ziehen das komplett durch, wir sind Vorreiter. Und das sind genau die Dinge, die fehlen. Und Karl-Heinz, soll man doch noch eine eigene Partei aufmachen und das Thema
einfach? Ich weiß es nicht. Also ich bin kurz davor, Also in letzter Zeit kommt diese Anfrage häufiger auf mich. Ich hatte vor ein paar Wochen oder vor einer Woche, anderthalb Wochen einen Artikel in der Frankfurter Rundschau und dieser Artikel hieß Stillstand als Beschleuniger. Und da habe ich nochmal beschrieben, was jetzt eigentlich alles beschleunigt wird durch den Stillstand. Ne, wo im Prinzip Dinge, von denen wir gesagt haben, das geht nie, denk an das Thema Homeoffice, Videokonferenzen, heute Morgen im MoMA, aktuell gehört im Morgenmagazin, dass die Firmen ihre Reisekosten und Tätigkeiten um bis zu 50% senken wollen. Also sprich, hier allen vorweg die Allianz, der CEO der Allianz hat gesagt, wir werden 50% unserer Reisekosten streichen, wir brauchen diese ganze Fliegerei nicht mehr, wir werden 33% der Büromieten abkündigen und inzwischen, ich habe ja mal vor ein paar Monaten schon gesagt, wir werden sehen, dass wir einen Leerstand im Bürobereich haben werden von jenseits der 30-40% in den nächsten Jahren. Und ich bin ziemlich sicher, dass das passieren wird.
Und so viele Wettbüros und Massagesalons kann es gar nicht geben, um die Leerstand auch immer aufzufüllen. Ja.
Genau.
Also das ist ja so, wenn man guckt in so typische Innenstädte von Groß- oder Mittleren oder auch Kleinstädten, da fragt man sich ja auch, also Entschuldigung, Ich lasse mich auch gern massieren, aber so viele Sportwetten und Wettbüros, frage ich mich auch, brauchen wir das alles? Aber egal, das ist ein anderes Thema.
Das Ding zu Ende, Roland, weil wir müssen uns natürlich klar machen, was das eigentlich bedeutet, wenn jetzt unsere Restaurants. Ne? Ich weiß nicht, wie oft gehst du noch ins Restaurant? Ich bin früher 3, 4, manchmal 5 Mal die Woche ins Restaurant gegangen. Im Moment gehen wir alle 3, 4 Wochen mal ins Restaurant. Wenn man das mal hochrechnet, was da passiert.
Ja, das macht doch keinen Spaß momentan, in Restaurants
zu gehen. Es ist mein Lieblingsitaliener in Köln. Wir waren letzte Woche da und sowohl meine Frau als ich, wir haben nachher gesagt, oh Gott, wie deprimierend, das wollen wir nicht. Ne? Aber denk dir das ganze Ding mal auf Deutschland aus. Wie viele Restaurants werden ihre Läden nicht halten können? Ja? Auch mit Subventionen nicht. Ne? Einfach weil die Kosten, die Personalkosten, die Raumkosten, alles andere übersteigen. Und wenn die Miete nicht mehr zahlen und viele Restaurants werden leer stehen, wir werden dann großen Leerstand sehen, dann ist das natürlich auch für die Vermieter tragisch, weil die kriegen natürlich auch keine Mieten, weil die haben ja in der Regel auch relativ gut gezahlt. Ne? Also das zieht sich wieder eins vom anderen und wir müssen uns den Dingen einfach stellen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir unsere Wirtschaft fundamental neu aufstellen müssen und zwar nicht nur auf Profit, Gewinnmaximierung, sondern das, was ich ja immer nenne, die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, die ökologisch, sozial und wirtschaftlich, ne? Ich sage nicht, wir brauchen keinen Profit mehr, ich sage, sie muss nur ausgewogen sein und ausbalanciert. Und meine These ist da halt wie immer, das wird nur über Zirkulärökonomie erreicht werden können.
Ach, wir müssen doch eine Partei. Du machst eine Partei auf, oder?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ja.
Also ehrlich gesagt, ich geniere mich immer, weil das mit den Parteien, wenn ich mir so angucke, was der eine oder andere Politiker da im Moment von sich tut, ich muss ja zugeben, ich bin seit ein paar Monaten irgendwie so ein geheimer Söder-Fan geworden. Der Söder, der macht da einen relativ guten Job und ich denke auch, der wäre ein geeigneter Kanzlerkandidat. Unser lieber Jens Spahn macht auch einen guten Job, glaube ich, gerade in dieser Corona-Krise. Jetzt gibt es ja die Ersten in der CDU, die fordern, er soll der Vorsitzende der CDU werden. Das fände ich einen cleveren Zug, weil dann könnte Söder vielleicht tatsächlich Bundeskanzlerkandidat werden. Und wenn ich mir dann angucke, was andere Parteien sagen, also ich bin von den Grünen, von Habeck, total enttäuscht, ja. Also, weißt du, als gäbe nichts anderes als ein Tempolimit, ja. Das ist so der Lametta am Tannenbaum. Das interessiert im Moment so gerade gar keinen. Ne? Und andere von der FDP, die sagen dann so Dinge wie, er will 12 Wochen sonntags geöffnet haben. Da sage ich, wir reden gerade über die größte Weltwirtschaftskrise seit 1928 und dann kommt jemand mit einem Vorschlag, ach, lass uns doch einen Sonntag öffnen. Ja, das finde ich toll, ne? Aber es wird auch nicht so die Weltwirtschaft retten. Also es ist teilweise schon erschreckend.
Ja. Also ich denke, wir werden mal in Kürze jemanden zu Gast haben, sehr bald. Möchte ich noch nicht so viel verraten, der sich sehr, sehr gut auskennt mit dem Ökosystem im Bereich Startups in Deutschland. Mhm. Der mal die Situation der letzten 5 bis 10 Jahre sehr gut beurteilen kann, die aktuelle Situation. Und vielleicht, dass wir da nochmal auf dieses Thema kommen, wenn man ein Subventionsprogramm ganz speziell für Digitalisierung, Softwareentwicklung macht, für Startups oder auch für bestehende Unternehmen, wie wir da eigentlich einen großen Schritt weiterkommen können.
Ja, also bin ich vollkommen bei dir, das muss passieren. Ich hatte dir ja beim letzten Mal schon gesagt, stell dir vor, man würde die 10 Milliarden, die die Lufthansa bekommen hat, oder genau, glaube ich, waren es ja 9 Milliarden, aber die kriegen auch nochmal 9 Milliarden, bis das Ding zu Ende ist, glaube ich. Und man hätte diese 9 Milliarden an 10, also statt an ein Unternehmen, an 40.000 Startups gegeben. Jedes hätte theoretisch 250.000, 230.000 Euro bekommen können und sich dann mit den Themen beschäftigt, die tatsächlich wichtig wären. Meine Rechnung kennst du, wenn davon die Hälfte übrig bleiben nach 5 Jahren, die anderen sind verschwunden und die im Schnitt 50 Mitarbeiter haben, dann reden wir über 1 Million neue Arbeitsplätze in neuen Industrien und hoffentlich dann 10.000 bis 20.000 neue Unternehmen. Und die Startups von heute sind ja der Mittelstand von morgen und wenn es gut geht, die Konzerne. Siehe SAP, siehe Facebook, siehe Google. Das waren nämlich auch alles mal Startups und übrigens nicht mal vor mehr als 20 Jahren oder knapp um die 20 Jahre.
Genau, und genug Garagen gibt es sicherlich auch, um zu starten. Zum Thema hier die großen Schwergewichte. Wir haben ja lange und ich bin jetzt auch am 30. wieder bei NTV in der Telebörse. Geht es mal wieder um Facebook-Quartalszahlen früh morgens, 8:15 Uhr, wenn ihr wach seid, da schon am 30. Ja. Wir haben ja lange jetzt darüber gerätselt, wer ist der Facebook-Killer? Also was kommt als nächstes? Ja. Und es gibt meines Erachtens am Horizont erste Anzeichen von einer Anwendung, die das schaffen könnte. Ich sage dir auch warum. Ich mal rede von TikTok. Weil TikTok es einen sehr klugen Schachzug gemacht hat. Sie haben sich einen CEO, einen amerikanischen CEO geholt. Und zwar denjenigen, der, ich muss mir den Namen nochmal ziehen, derjenige, der die Streaming-Plattform Disney Plus für Disney verantwortet hat. Ja, also das ist ganz, ich guck mal kurz, das ist ein cleverer, also politisch gesehen cleverer Schachzug. Kevin Mayer heißt er. Und weil natürlich durch die Verankerung in China mit ByteDance natürlich jetzt der Krieg losgeht, wem gehören die Daten? Ja? Und Zuckerberg und auch die Kollegen von Google, die argumentieren ja immer, wenn wir das nicht machen, wenn wir quasi da nicht freie Hand haben, dann machen die Chinesen das und dann verlieren wir da die Lufthoheit. Und jetzt ist schon der erste Punkt, wo ich sage, die werden auch nicht unbedingt ihren IPO in New York machen, die werden ihn wahrscheinlich eher in Hongkong machen. Da kann ich mir gut vorstellen, weil das Produkt ist sensationell, das funktioniert, das ist zeitgerecht, das ist zeitgemäß, unglaublich unterhaltsam auch. Also es hat so eine addictive quality, also dass man da man kann nicht wegschalten, das ist wie beim Chips essen. Ja. Da wird Dopamin ausgeschüttet, man freut sich, man muss weiterklicken, man muss weiter gucken. Und das sind ja immer die großen Merkmale von all diesen Plattformen, dass sie eben entsprechend Suchtpotenzial haben. Und das hat TikTok. Und ich denke mal, da kann Mark Zuckerberg, übrigens hast du gesehen ihn auf dem Surfbrett mit dieser Zinksalbe im Gesicht? Hast du nicht gesehen? Musst du mal gucken. Er sah aus wie Mephisto. Also sagen wir mal so, man soll sich nicht lustig machen über das Aussehen von Menschen, aber er hatte, sagen wir mal, ein sehr, sehr weißes Gesicht durch Sun Protection auf dem Surfboard vor Hawaii. Okay. Also auf jeden Fall, das ist jetzt ein Kandidat, wo ich sage, die sind jetzt schon so vor IPO schon so groß, außerdem sind sie aus China, die wird er nicht kaufen können. Ja. Da kommt die große Gefahr.
Ja, also das mag durchaus sein. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstehen bei TikTok. Ich habe irgendwie das ganze Modell noch nicht so richtig verstanden. Aber okay, man muss ja auch nicht alles verstehen. Ich verstehe ein anderes Modell. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Wirecard, also die Deutsche Bank, schickt sich jetzt an, die Reste von Wirecard zu kaufen. Ja? Und das ist wieder was ich interessant finde. Wirecard betrifft Trug ohnegleichen, das haben wir alle noch nie erlebt, dass Leute so systematisch, bandenmäßige Kriminalität wird ihnen jetzt vorgeworfen. Das heißt, dass der Vorstand da mit seinen Kollegen richtig Mu gemacht hat. Und da werden wir noch viele, viele Verhaftungen sehen in den nächsten Wochen und Monaten, vermute ich. Und da sagt dann die Deutsche Bank, ach ja, lass uns die doch kaufen. Und das die Technologie ist ja fundamental gut bei Wirecard, das hat sie auch bewiesen, denn die funktioniert. Das Problem war das Geschäftsmodell offensichtlich und Und die Deutsche Bank gibt damit eigentlich zu, dass sie sowas nicht entwickeln können, ja. Und ich weiß nicht, ob du dir das noch so im Kopf ist. Ich weiß, als wir vor 8, 9 Jahren, da hat die Deutsche Bank massiv in Digitalisierung investiert, hat Hunderte von Millionen in neue Bereiche gesteckt. Und es ist genau gar nichts
Nichts
draus
dabei
geworden.
rausgekommen. Ja,
Ne?
ja,
Der
ja,
Elefant wurde schwanger und gebar eine Mücke. Ja, das war das, was
ja.
passiert ist. Und aber dann mit der großen Kohle dann jetzt nach der Wirecard schlagen, das scheint das Einzige zu sein, damit die großen etablierten Player überhaupt lernen, was passieren muss. Und du kennst meinen Lieblings-Makroökonom Josef Schumpeter, den ich nicht oft genug zitieren kann, der ja immer gesagt hat, die schöpferische Zerstörung ist der Prozess, der notwendig ist, um die Systemfehler zu vermeiden oder aufzudecken und letztendlich zu einer Neuordnung in den Wirtschaftssystemen zu führen. Und ich glaube, wir haben so viele Systemfehler in den Banken, in der Automobilindustrie, in der Flugindustrie, heute ging es um die Kreuzfahrtindustrie. Die ersten Schiffchen fahren wieder über die Nordsee, ja? 3 Tages-Kreuzfahrten. Du darfst aber das Schiff nicht verlassen. Also ich frage mich, wie bescheuert man sein muss, ja? Und all das passiert und die Leute reden dann drüber, ach, wann wird es wieder so sein wie gestern? Und ich kann nur
Nie wieder.
warnen, lasst es uns auch nicht wollen. Bitte, 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 lasst uns das nicht mehr wollen. Lasst uns nach neuem Ufern streben und nicht zurück zu dem Alten, denn dann kann ich euch sagen, dann wird unser Planet rucki-zucki zerstört sein.
Das ist richtig, das ist richtig. Also da fällt mir auch nicht viel zu ein, wirklich. Also, na, was haben
Lass
wir
mal
denn
über
noch da?
Homeoffice reden. Vielleicht eine ganz neue Entwicklung. Ich darf nicht sagen, von welchem Konzern. Es war ein großer Konzern. Da hat die Betriebsratsvorsitzende mich angerufen und gesagt, ich soll einen Vortrag bei ihr halten. Und zwar vom Gesamtbetriebsrat wegen diesem Homeoffice. Und dann haben wir mit gesprochen, was das denn eigentlich ist und was das eigentlich bedeutet. Ne? Also die Frage ist ja immer, wenn du jetzt viel von zu Hause arbeitest und viele Mitarbeiter finden das übrigens als sehr angenehm, die wollen auch gar nicht anderes mehr. Das Problem ist nur, wie ist das denn mit der Ergonomie an diesem Arbeitsplatz Homeoffice? Also muss dann der Stuhl auch ergonomisch sein? Muss die Arbeitsoberfläche, die ja vorgeschrieben weiß sein muss, des Schreibtisches auch weiß sein? Wie ist das mit der Ergonomie des Bildschirmes? Und da stellen sich ja doch eine ganze Reihe von Fragen. Und übrigens, wer bezahlt eigentlich die Miete für dieses Homeoffice? Macht das dann auch der Arbeitgeber für diese
Ja,
paar
ja, ja.
Quadratmeter?
Da
Ne?
wird es garantiert eine DIN-Norm geben, da wird die Berufsgenossenschaft vorbeischauen und dann gucken,
Klaro.
ob meine Steckdosen hier auch alle sicher sind. Ja,
Ja, und weißt du, was jetzt
das
der
wird doch
eigentliche,
Riesenkreise zägen. Ja.
was der eigentliche Skandal ist? Diese ersten Konzerne sagen jetzt, wir wollen das nicht mehr Homeoffice nennen, wir nennen das Mobile Working. Weißt du warum? Wenn du das tust und das Mobile Work nennst, dann hast du keine Office-Funktionalität mehr und da gibt es auch den Arbeitsplatz als solchen gar nicht mehr. Weil du kannst ja theoretisch auch vom Freibad arbeiten. Ne?
Genau,
Und
oder im Urlaub.
damit wollen die Unternehmen frühzeitig durch eine Sprachwandlung, ne, das ist eigentlich so eine Trumpsche Verschleierungstaktik. Ich nenne es anders, ne, ich nenne es nicht Klimawandel, ich nenne es Starkwetterereignisse, ja, so wie Herr Trump das dann macht, ja.
Genau.
Und wir nennen nicht mehr Homeoffice Homeoffice, sondern wir nennen es Mobile Work, ja, weil bei der mobilen Arbeit, da kann ich ja gar nicht auf die Ergonomie achten können müssen und da stellt sich auch die Frage nach meiner anteiligen Miete gar nicht, ja. Also da kommt was auf uns zu, wo ich nur sage, hallo Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Da wird es einen eigenen Wirtschaftszweig geben, sage ich dir. Die werden Homeoffice, die werden quasi dein Heimbüro abnehmen aus sicherheitstechnischen Gründen. Da wird es spezielle Versicherungen geben für was auch immer da drin steht. Dann hast du dann am Ende auf deinem privaten Rechner oder deinem musst du dann wahrscheinlich zwei Schreibtische haben, musst einen Inventuraufkleber drauf haben. Also die Deutschen werden das schon sehr, sehr genau alles regeln. Da bin ich mir vollkommen sicher, weil es muss ja auch solche Leute müssen ja auch Beschäftigung finden.
Das wird dann so geregelt wie beim Untergang der Titanic, die Musik, die hat auch noch genau gesagt, wer wo zu sitzen hat, ja. So, und dass die Musik spielt bis zum Schluss sozusagen.
Ja, also vielleicht interessiert es auch unsere Zuhörer. Also ich sitze zum Thema hier im Büro zu Hause. Nochmal ganz kurz, den Begriff Homeoffice, den gibt es ja genauso wenig wie Public Viewing, ja. Also Public Viewing ist ja irgendwie Leichen quasi anschauen, ja, oder Leichenschau. Die Deutschen meinen damit Fußball gucken im draußen zusammen. Und den Bereich Homeoffice, den gibt's eigentlich auch nicht. Also meine englischen Kollegen haben gesagt, oh, today I work from home, ja. Okay, also ich arbeite zu Hause und ich habe hier einen schönen Blick in unseren sehr, sehr grünen Garten. Mhm. Und das ist so meine Perspektive. Wie ist deine Perspektive, wenn du sitzt in deinem Heimbüro?
Ich bin ja hier oben in der alten Bibliothek dieses Klosters. Das ist so eine Art Penthouse und ich gucke hier wirklich nach allen Seiten, ins Grüne, in den Wald, ein bisschen auf die alte Kirche. Also eine sehr schöne Umgebung.
Und noch was ganz anderes. Macht ihr eigentlich Urlaub dieses Jahr?
Nee, wir haben unseren Urlaub. Wir hatten eigentlich Ligurien geplant. Ja, wir wollten da runterfahren mit dem Cabrio. Aber gerade noch Italien war uns ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß, auch wenn es wunderschön ist, weil wir einfach keinen Bock haben, dann bei der Rückfahrt womöglich dann wieder 10 oder 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Ne?
Also ich glaube, das ist eigentlich jetzt der beste Zeitpunkt, um so Städte wie Venedig oder Rom anzuschauen, weil da ist ja sonst kaum jemand, ja. Auch ein bekannter anderer Podcaster und Journalist, Micky Beisenherz, ist momentan auch unterwegs im Süden, postet immer schöne Bilder von leeren Straßen. Also eigentlich, wenn ich jetzt nicht großen Familienanhang hätte, glaube ich, würde ich das sogar machen. Aber natürlich hast du recht, also wenn man zurückkommen will und dann nochmal in Quarantäne müsste, dann wäre es natürlich auch blöd. Ja, ne? Man weiß ja nicht, was kommt.
Ja. Naja. Nee, absolut, absolut. Übrigens, hast du dieser Tage gesehen, was diese Ocasio-Cortez, diese Demokratin, die aus New York kommt, gesagt hat auf den, wie hieß er nochmal, Ted Cruz, Ted Yoho, dieser Republikaner, der sie als fucking Bitch beleidigt hat.
Das habe ich mitbekommen, ja.
Und sie hat eine flammende Rede gehalten, eine sehr, sehr kluge Rede zum Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, aber vor allen Dingen natürlich auch, sie ist ja ursprünglich, ich glaube, Mexikanerin und die hat dem ganz schön was um die Ohren gegeben.
Die ist gut.
Und ich muss sagen, das sind die jungen Leute, die wir unbedingt in der Politik haben sollten. Und das ist auch übrigens der Grund, weshalb ich immer sage, nee, lass mal, weil, weißt du, mit 58, ich gehöre ja auch schon fast, also ich habe zwar noch wenig weiße Haare, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass mir die vorher ausfallen. Und aber diese alten weißen Männer, ich glaube, wir sollten tatsächlich viel früher den jungen Leuten die Bühne überlassen. Und vor allen Dingen, glaube ich, wir sollten vor allen Dingen jungen Frauen die Bühne überlassen. Ich weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast. Alle Länder, die eine Regierung haben, wo namhaft Frauen drin sind und in der Mehrheit, die haben die Pandemien wunderbar überstanden.
Habe ich gesehen, ja.
Und die Länder, wo diese, Entschuldigung, etwas bescheidenen, im Geiste bescheidenen Männer an der Regierung sind, Bolsonaro, Trump oder Orban jetzt in der Ukraine, da geht's richtig drunter und drüber. Ja? Das heißt doch im Klartext eigentlich nur mehr Frauen an die Macht und mehr junge Frauen an die Macht.
Da bin ich dabei, da bin ich absolut dabei. Und ja, wir alte weiße Männer haben schon lang genug Unheil in die Welt getragen. Jetzt dürfen die Frauen sich dran versuchen, aber genau. In einem fairen Mix natürlich. Nein, Quatsch. Am Ende der Kompetenz, wie du schon gesagt hast, also es spricht ja von einer bestimmten Kompetenz, einer bestimmten Sozialkompetenz, einer bestimmten Art, sagen wir mal, vielleicht auch vorsorglicher zu handeln und bedachter zu handeln, weniger Testosteron heißt ja vielleicht auch weniger Quatsch machen, ja. Das ist ja schon auf dem Schulhof so.
Ja,
und genau. Insofern kann ich das durchaus unterschreiben. Ja. Also Frauen, wir rufen auf, junge Frauen, gründet eine Partei, die sich ökologisch, soziale Marktwirtschaft ist das Stichwort.
Und unsere Unterstützung würdet ihr sofort haben. Ne? Und so eine Abgeordnete wie die Ocasio-Cortez in den USA, die verdient unbedingte Unterstützung. Und so Pappnasen wie dieser Ted Yoho, der sie da so angemacht hat und gesagt hat, go home, der sollte sich einfach mal an die eigene Nase packen und fragen, ob er nicht lieber heimgehen sollte.
Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wer da in Deutschland in Frage kommt. Also es gab ja durchaus auch junge Nachwuchspolitiker, die eigentlich auch wirklich rhetorisch sehr gut waren. Also jetzt mal junge Männer zum Beispiel, wie der Herr Amthor. Aber der Herr Amthor hat sich ja ins gleiche Bein geschossen wie der Herr Guttenberg. Ja, ich glaube, den sehen wir jetzt ja erstmal eine ganze Weile auch nicht mehr wieder. Und also gucken wir mal, wer da kommt. Aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal diese Kombination Söder und Spahn, ich glaube, das ist sehr erfolgsversprechend, was du vorhin auch sagtest. Das ist eine erfolgsversprechende Kombination.
Lass es mich so sagen, bezogen auf Amthor. Und das ist ja so eine Gruppe. Er hat sich ja einer Gruppe angeschlossen. Guttenberg, Amthor, Maaßen. Ja? Das sind ja alles Leute, die schon für was Besonderes stehen, die alle ihre Probleme hatten. Und wo ich sage, die nicht besonders charakterfest zu sein scheinen. Ja? Und was mir an dieser Cortez so gut gefällt, die hat einfach Charakter, die hat Format, die tritt ein für das, was sie sagt. Die macht aber auch das, was sie sagt. Schlimm ist immer, wenn du das Gefühl hast, die sagen das eine und machen was ganz anderes. Und gerade beim Amthor, ich erinnere mich an die Diskussion, als er damals parlieren wollte, nachdem der, wie hieß er nochmal, unser Freund Rabo Robo, der mit den blauen Haaren, der dieses tolle Video gemacht hatte, ne? wie er dachte, er könnte dagegen halten. Und da habe ich mir gedacht, Junge, guck dich mal im Spiegel an, wie du aussiehst, dann weißt du auch, dass da irgendwas grundsätzlich anders funktioniert. Und das ist einfach was, wo ich sagen muss, da sollten die Leute selbstkritischer sein und sollten auch sich mal selber auf die Charakterfragen stellen. Ich glaube, dann würde ihnen die eine oder andere Entscheidung auch deutlich leichter fallen.
Also das heißt, wir haben jetzt in der nächsten Wahl haben wir nochmal mit alten oder mittelalten weißen Männern zu tun. Aber gut, das Einzige, was ich mir wünsche bei der nächsten Bundestagswahl, ist, dass wir nicht so viel Desinformation haben im Netz wie jetzt bei in den USA. Das ist das, wo ich wirklich so ein bisschen Befürchtung habe, dass Demokratie einfach, das sieht man ja jetzt schon, wird systematisch untergraben. Und wenn man sich mal den Wahlkampf anschaut, ich habe ein sehr interessantes Interview mit Hillary Clinton und Kara Swisher nochmal gehört. Das war kurz, nachdem sie die Wahl verloren hatte. Wo auch nur mal ganz dezidiert die Mechaniken und wie quasi Desinformation mit Bots und mit Armeen von Schreiberlingen auch im Balkan und wo die alle saßen. Also das kann man einfach generalstabsmäßig aufziehen, um dann einfach irgendeine Behauptung aufzustellen. Und dann ist es einfach, das weißt du auch, sehr schwer dagegen anzuarbeiten. Dann ist derjenige erstmal gebrandmarkt und muss sich dann mit Gegendarstellung und irgendeinem Quatsch beschäftigen, statt auf seine eigentlichen Programme aufmerksam zu machen. Ja. Und das ist das, wo ich vor dieser, Entschuldigung, Hate Machine, Facebook wirklich ein bisschen befürchte oder hoffe, dass der Wahlkampf auf dieser, sagen wir mal, unter der Gürtellinienebene in Deutschland nicht so explodiert.
Ich weiß nicht, ob das auch bei dir angekommen ist. Diese Woche hat es ja die Veröffentlichung einer Studie gegeben zum Thema Brexit in England. Und dort wurde klar festgestellt, dass der Brexit massivst beeinflusst wurde durch Russland. Das heißt, dass man sehr pro, also man wollte, dass die Briten aus der EU austreten, den Brexit forcieren. Und es ist klar gewesen, dass die Geheimdienste Informationen hatten, dass das passiert. Die haben das auch ein paar Mal angemahnt, aber politisch war es nicht gewünscht, darüber zu sprechen, besonders jetzt Boris Johnson, der ja pro Brexit war, die haben das einfach gewähren lassen. Und richtig, was der größte Skandal ist, nachdem das jetzt hochgekommen ist, also nachdem man all diese Beweise, und es gibt wohl ganz viele Beweise, gefunden hat, sagt Johnson, er will trotzdem keinen Untersuchungsausschuss. Das Thema ist damit für ihn abgeschlossen.
Ja? Ja, weil es hat ihm ja geholfen, wenn man so
genau,
sagt.
Genau, es hat ihm geholfen. Und da kommt jetzt wieder das Thema des Charakters. Ne? Wir müssen unsere Politiker halt in Zukunft auch viel stärker charakterlich hinterfragen, nicht nur, was die sagen, sondern auch vor allen Dingen, wie sie denn handeln. Ja? Und es gibt Leute, die sagen, also über bestimmte Menschen, hier die Ursula von der Leyen, die wäre eine Eisfürstin, ja, also die wäre immer sehr kühl. Ne? Es gibt andere, die sagen, der behandelt seine Fahrer und seine Leute wie, Entschuldigung, richtig fies. Ja? So, und wenn der das tut, ich sage immer, dann wird er wahrscheinlich andere Menschen auch so behandeln. So nach oben buckeln und nach unten treten. Immer wenn es nutzt, lächeln, und wenn es nicht nutzt, kriegt man einen Tritt in den Hintern. Und ja, die Art von Politik und Politikern, die brauchen wir halt nicht mehr.
Das ist richtig, aber das ist so, dass wenn es wenig gute Aspekte gibt durch diese letzten 4 Monate, durch Covid-19, ist ja, dass wir jetzt mal Politik in Aktion gesehen haben. Also ja, nach monatelang oder jahrelang sich gegenseitig blockieren und ausstechen und quasi nichts tun und aussitzen, waren ja alle gezwungen zu handeln, und zwar alle in ihrem Ressort, der Innenminister, der Außenminister, der Gesundheitsminister, also alle mussten Vollgas geben, Wirtschaftsminister. Und da muss ich sagen, das ist, denke ich, genau das, was im Großen und Ganzen entscheidend wird bei der nächsten Bundestagswahl. Du erinnerst dich, wir hatten ja auch mal eine Bundestagswahl, da war die Wahl für Schröder eigentlich schon hochgradigst verloren. Er hatte damals noch nicht die Russen als Helfer, sondern er hat dann die Elbe
Das Hochwasser,
das war letztlich für ihn
das
der
hat
große
ihn gerettet.
Wahlkampfhelfer, wo er dann wirklich quasi mit dem Spaten auf dem Deich stand, so im übertragenen Sinne.
Genau.
Und das hat das Ding für ihn komplett gerettet.
Genau.
Und so sieht man jetzt eben auch, wenn ein Politiker mal handeln muss und wirklich mal beweisen muss, dass das funktioniert. Und es arbeiten ja auch in der Politik, ich kenne auch einige Leute in Kanzleramt, Büroleiter und. Das sind ja hochgradig gebildete Menschen dabei. Das sind ja wirklich hochgradig auch, kluge Köpfe, die da hinten dran auch arbeiten für die Ministerien und Ministerinnen und Minister. Also die haben ja auch viele schlaflose Nächte gehabt und sehr viel gearbeitet. Haben wir jetzt auch wieder bei der EU gesehen, bei dem Aushandeln dieses Notfallpakets. Und das wird jetzt die Wahl entscheiden, ganz klar.
Roland, das Erschreckende ist doch, ich mache mir nicht so viel Sorgen um die Bundestagswahl bei uns nächstes Jahr. Ich glaube, da wird einiges. Wir sind relativ ruhig in der Bewertung und Beurteilung verschiedener Dinge. Ich glaube, da wird sich einiges zurechtrücken. Was mich mehr besorgt, ist die Entwicklung in den USA. Da haben wir nämlich tatsächlich nur noch 2-3 Monate bis zur Wahl. Mr. Trump ändert mal wieder die Richtung, ne? Der hängt ja sein Fähnchen immer in den Wind. Und jetzt sagt er auf einmal, jetzt hat er 3 Monate gesagt, wer eine Maske nutzt, ist feige. Ja, hat den Biden sogar dafür beschimpft. Und jetzt sagt er, nö, Masken sind schon gut, sollte man unbedingt tragen, wenn man den Abstand nicht halten kann. Also der erzählt gerade, was ihm einfällt, unsinnigste Sachen, also bis hin, dass du dir Mittel spritzen sollst, Desinfektionsmittel und so weiter. Und jetzt macht er wieder was ganz anderes. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigt. Im Moment liegt ja Biden deutlich vor, aber ich bin echt beunruhigt, ob der nicht nochmal die Chance kriegt, das zu drehen. Weil die Amerikaner sind da scheinbar oft noch ein bisschen spontaner wie wir. Ne? Und wenn es ein Hochwasser für Schröder war, ich hoffe nicht, dass der auch noch sein Hochwasser da bekommt. Ich hoffe, dass der Trump nach der nächsten Wahl endgültig weg ist. Und vor allen Dingen, er hat jetzt das erste Mal gesagt, öffentlich, und eins muss man ihm ja sagen, er sagt ja immer, was er meint. Er hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er eine Wahlniederlage akzeptieren würde. Und wenn ich mir dann angucke, was er im Moment tut mit den Soldaten, die er in andere Städte schickt, neuerdings Wahnsinn. Seit gestern auch in Chicago, es gibt wohl in Washington Polizisten, die mit Bajonetten ausgerüstet werden. Mhm. Bajonette.
Revolution. Ja, aber dass Milizen quasi mit scharfen, also unmarkierte Truppen reingeschickt werden, um dort quasi auf der Straße für den Staat zu vertreten, ja, was eigentlich Aufgabe der Polizei ist oder von anderen Organen, die ja alle gehen. Und da werden da so paramilitärische Truppen jetzt reingeschickt zum Teil,
um Leute einfach Spalten. Und diese paramilitärischen Dinge, der bringt die halt vielleicht sogar schon in Position. Denn wir haben ja immer noch in den USA den sogenannten Patriot Act, den es seit 9/11 gibt und der dem Präsidenten enorme Freiheiten erlaubt. Abhören, Einsatz von solchen paramilitärischen Einsätzen im Inland. Ne? Das ist ja eigentlich unvorstellbar und seine Sprache, die weiter spaltet. Und nicht, dass diese Handhabung der Aktion sogar von vielen begrüßt wird, die sagen, endlich mal einer, der durchgreift, den wählen wir wieder. Das ist meine Befürchtung.
Ich glaube, da kannst du recht haben. Die Befürchtung habe ich auch. Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, er orientiert sich an Putin. Er möchte im Grunde genommen da der Alleinherrschaft sein für die nächsten zig Jahre. Und ich glaube, wir können ihm alles zutrauen, was das Verbiegen von Normen, Rechten und Gesetzen angeht. Moral sowieso. Ja.
Charakter hat er nicht.
Also, gucken wir uns mal von außen an. Aber diese Achse Richtung USA, die ist doch tatsächlich sehr ins Wanken gekommen, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Naja, dann, was war für dich der Flop und das Top der Woche diese Woche?
Also, der Flop, ich muss sagen, ich war gestern auf einer Beerdigung von einer jungen Bekannten, die Mimi, die mit 41 an Krebs gestorben ist. Das war sehr bedrückend. Gleichzeitig war auch sehr schön, wie die Freunde Abschied nehmen konnten. Sie ist innerhalb von ein paar Wochen im Prinzip an Krebs gestorben. Und die Veranstaltung, es war so eine Messe auf so einem Ruhefriedwald, die war ausgesprochen schön und die Freunde haben gesungen. Mein Fensterputzer, der hier bei mir Kloster, wir haben ja sehr hohe Fenster und die kann ich nicht mehr selber reinigen und ist mir echt ein bisschen kriminell, da muss ich so richtig anseilen. Aha. Und der macht das und der hat da gesungen. Ich wusste gar nicht, dass der singt. Wir hören zwar gerne hier bei uns gemeinsam Musik, wenn er hier Fenster putzt, aber der hat gesungen und ich habe nur gedacht, mein Gott, was hast du für eine Stimme? Eigentlich muss ich dich vorschlagen für Deutschland sucht den Superstar. Ne? Also das war der Kies, also unglaublich, wie der da gesungen hat. Und das war der Top und der Flop gleichermaßen.
Beides in einem. Ja. Gut. Ja, bei mir der Top der Woche war eigentlich letztes Wochenende. Meine Kleine hatte Geburtstag. Mhm. Wir hatten, ich glaube, 9 Übernachtungsgäste bei uns im Haus. Also wirklich Full House, Saunahaus, Poolhaus voll, Haupthaus voll. Das war eine sehr, sehr launige Sache und hat ein bisschen Vorbereitung gemacht. Und die größte Errungenschaft war, dass ich das die Tage davor noch geschafft habe, irgendwie 170 Quadratmeter Rollrasen zu verlegen. Oho. Danach habe ich dann mich gefühlt 3 Tage lang wie halb totgeschlagen. Ja. Aber die körperliche Fitness tut mir gut dass das Wetter eben toll ist und dass man sehr, sehr gut Rennrad fahren kann. Das ist für mich das Top der Woche. momentan. Ja. Und das Flop der Woche ist, dass unsere Poolruine immer noch eine Ruine ist. Ja, aber das werde ich in den nächsten 2-3 Wochen angehen. Also das muss auf jeden Fall diesen Sommer auch noch in Betrieb genommen werden. Aber das kriegen wir alles hin.
Ich habe noch ein sehr schönes Ereignis. Gleich, wenn wir hier auflegen, dann geht es Richtung Holland mit der Mutter. Meine Mutter wird nämlich morgen 80. Mhm. Und dann werden wir ihren 80. Geburtstag mit der Familie im größeren Kreise, also irgendwie 30, 40 Mann, in Holland in einem sehr schönen Hotel verbringen und werden ihr den 80. mit ihr gemeinsam den 80. Geburtstag feiern.
Aber mit Sicherheitsabstand selbstverständlich.
Natürlich. Ne? Und alle, die von auswärts kamen, haben sich auch auf Corona testen lassen.
Das ist gut, sehr gut. Ja. Na, ich werde mich heute Nachmittag aufs Rennrad schwingen und in den Odenwald fahren. Wir machen einen Ausflug in ein Heuhotel. Ich bin gespannt, was mich erwartet auf einem Bauernhof mit Pferden, mit anderem Getier.
Okay. Ne?
Also ein bisschen Sport, ein bisschen was für die Familie und dann ist auch wieder super. Gut. Also, dann wünsche ich dir ein gutes Wochenende noch. Ja?
Ja, und noch viele, viele Perspektivwechsel.
Wir werden viele Perspektivwechsel noch machen und nächste Woche werden wir, denke ich, auch unseren ersten Gast begrüßen dürfen. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Es wird eine sehr, sehr interessante Konversation.
Super.
Euch alles Gute.
Roland,
bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.